Genau, also wir machen, es geht jetzt wie folgt weiter.
Zieht man sich anständig an.
Ja. Und zwar haben wir jetzt eine kurze Predigt. Dann werden Cori und Marlies, die sich heute taufen lassen, kurz von den Gründen erzählen, warum sie sich taufen lassen. Und dann werden wir sie taufen. Und dann werden wir für sie noch beten alle zusammen. Und dann werden wir einfach hoffen, dass bis dahin die Sonne da ist. Und dann werden wir hier gemütlich einfach noch picknicken und so lange wir wollen einfach Zeit zusammen verbringen. Und das Wichtigste war, wenn man so, ich habe überlegt, was sagst du bei einem Taufgottesdienst? Du könntest jetzt viel über Taufe sagen, das ist gut. Da sage ich auch 3-4 Punkte dazu, was Taufe eigentlich genau bedeutet. Aber eigentlich der wichtigste Punkt, ist es okay, wenn ich so sitzen bleibe?
Ja.
Der wichtigste Punkt ist ja, warum lässt sich jemand taufen? Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal 2 Geschichten von 2 Männern, von denen wir in der Bibel lesen können. Und der erste, von dem ich euch erzählen möchte, das ist der Cornelius. Und der Cornelius, das könnt ihr nachlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ihr seht es da auch auf dem Beamer, Apostelgeschichte 10. In Apostelgeschichte 10, da wird erzählt von einem römischen Hauptmann. Israel zur damaligen Zeit war besetzt von den Römern, vom Römischen Reich. Und es gab verschiedene politische und auch militärische Institutionen, die dort regiert haben. Und Cornelius war damals als Besatzungsmacht im Land Israel, also quasi einer, der dort eigentlich nicht hingehört hat, ein Römer, ein römischer Hauptmann von der italienischen Schar, erzählt uns die Apostelgeschichte. Und das Interessante ist, dass er ja eigentlich als Römer groß geworden ist, also in einer römischen Kultur mit römischen Göttern. Ich weiß nicht genau, wie die ganzen römischen Götter heißen, aber er hat garantiert eine Tradition gehabt, in der er groß geworden ist. Und die Apostelgeschichte erzählt uns nicht viel über diesen Cornelius, wie er nach Judäa, nach Israel gekommen ist, wie er aufgewachsen ist. Aber sie erzählt uns, wo ist jetzt mein Zettel? Aha. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne mit aufschlagen. In Apostelgeschichte 10, Vers 2, da können wir nachlesen, da heißt es einige Zeilen, wie dieser Cornelius ist, was ihn charakterisiert. Und da lesen wir, ein Mann aber in Cesare mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, fromm, gottesfürchtig, mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Also von Cornelius heißt es, dass er fromm war. Was heißt fromm? Man kennt es ja, so oft benutzt man diesen Begriff nicht mehr so. Ich würde es mal so zusammenfassen. Er hatte eine Ahnung davon, dass es Gott gibt. Und ich glaube, es gibt heutzutage viele Leute, auch in Berlin, die wissen, hey, es gibt Gott, sie haben so eine Ahnung, dass es irgendetwas Höheres gibt, ob man es jetzt Gott nennt oder wie auch immer, aber es ist so ein Gefühl, es gibt jemand Höheren, es gibt eine höhere Realität. Wir wissen von Cornelius, er war fromm. Und Punkt 2, mit dieser Realität, dass es Gott gibt, er ist auch noch gottesfürchtig gewesen. Also es gibt ja ganz viele Leute, die Bibel sagt sogar, dass der Teufel und Dämonen glauben, dass es Gott gibt, aber das kümmert sie recht wenig. Sprich, es gibt viele Leute, die glauben, ja, es gibt was Höheres, aber einen zweiten Gedanken denken sie sich nicht. Sie sagen, ja, vielleicht gibt es Gott, aber sie machen sich nicht weiter Gedanken, was mache ich mit dieser Realität, dass es Gott gibt? Bedeutet das was für mein Leben? Und Cornelius hat darüber nachgedacht. Er ist zu dem Punkt gekommen, wo er irgendwie seine Tradition, seine Herkunft abgeschüttelt hat. Er ist wie gesagt ein Römer, er hatte andere Gottheiten und irgendwie muss er Dinge erlebt haben, dass er an den Gott von Israel glaubt, zu diesem Zeitpunkt in Apostelgeschichte 10. Er hat an den Gott der Juden geglaubt, er hat geglaubt, dass es diesen Gott gibt, dieser Gott, der sich selber den Schöpfer nennt. Also er hat geglaubt an diesen Gott, der ihn erschaffen hat. Und diese Tatsache hat ihm darüber zum Nachdenken gebracht, dass er vor diesem Gott gerecht leben wollte. Er hat gottesfürchtig gelebt, er hat geglaubt, es gibt einen Gott. Und er hat gesagt, ich möchte vor diesem Gott gerecht leben. Er war gottesfürchtig. Der Punkt 3, der hier steht, ist, dass Cornelius ein Mann war, der Almosen gegeben hat. Almosen sind die Spenden an Leute, die nicht so viel Geld haben, da wo wir Arme oder Leute, denen es finanziell nicht so gut geht, wo wir die einfach unterstützen. Also es ist, wo wir uns um die Armen kümmern. Und auch das ist bezeichnend für das Leben dieses Cornelius, weil wie gesagt, er war ein Hauptmann einer Besatzungsmacht und er hat der einheimischen Bevölkerung, er war denen mit Barmherzigkeit zugeneigt, und hat den Leuten Geld gegeben und hat ihnen Almosen gegeben und hat quasi Mitleid mit den Armen im Volk Israel gehabt. Und viertens, er war ein Mann des Gebets. Er hat zu Gott gebetet, er hat geglaubt, Gott ist, und er hat zu Gott gebetet und mit Gott geredet. Und in seinem Herzen war dieser Wunsch, vor Gott gerecht zu sein. Und das Interessante ist, ich glaube, wenn man sich manchmal so, wenn ihr euch mit euren Freunden unterhaltet oder in der Schule oder auf Arbeit oder man sich hier in Straßen mit Leuten unterhält, es gibt oft Leute, die glauben an Gott, sie glauben, dass Gott da ist, aber diese Frage, wie wirst du eigentlich vor Gott gerecht, da hat man das Gefühl, naja, wenn du ganz ordentlich lebst, dann reicht es schon aus, dann bist du gerecht vor Gott. Und diese Frage hat sich dieser Cornelius auch gestellt. Bin ich eigentlich gerecht vor Gott? Und jetzt ist was ganz Interessantes. Im Galater 2, Vers 16, ich lese euch das mal vor, ihr könnt es aufschlagen oder wieder auf den Beamer schauen. Galater 2, Vers 16. Da heißt es folgendermaßen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. In Galater 2 heißt es, kein Mensch kann durch Werke, durch Gesetzeswerke vor Gott gerecht werden. Also diese Frage, hey, so wie Cornelius lebt, der lebt wirklich gut. Die Bibel sagt, er ist fromm, er will vor Gott gerecht leben, er gibt Almosen, er betet. Die Frage, macht das einen Lebensstil aus vor Gott, wo man sagen würde, der Mann ist ein vollends Gerechtfertigter, der ist gerecht, der lebt gerecht. Und die Bibel sagt uns im Galaterbrief, hey, kein Mensch, kein Christ, der in die Kirche geht, kein Moslem, kein Hindu, kein Buddhist, keiner, der meditiert, keiner, der viel, egal was macht, egal in welcher Generation, in welchem Alter, egal woher er kommt, egal aus welchem Land, kein Mensch kann vor Gott durch Werke, die er tut, gerecht werden. Egal was er tut, egal ob er der größte Spender ist, egal ob er wie eine Mutter Teresa nach Indien zieht, alles zurücklässt, sein ganzes Geld weggibt, macht ihn das vor Gott gerecht? Nein. Kein Werk kann Menschen vor Gott gerecht machen. Egal, ob er jemand ist, der betet mehr als alle anderen. Egal, ob es jemand ist, der jede Woche 15 Mal in die Kirche geht. Nichts macht dich vor Gott gerecht. Egal, wie viel du meditierst, egal, wie oft du dich in Flüssen wäschst, egal, ob du in die richtige Himmelsrichtung betest, egal was, es gibt kein Werk, es gibt nichts, was du tun kannst, was ich tun kann, was vor Gott ausreichen würde, dass ich gerecht bin. Und genau in dieser Situation hat sich Cornelius wiedergefunden. Er hat ein Leben gelebt, das sogar die Bibel über ihn schreibt. Fromm, gottesfürchtig, er gibt Almosen und betet. Aber die Bibel sagt uns, das macht dich nicht gerecht vor Gott. Und jetzt passiert was Faszinierendes. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt bestimmt ganz viele Menschen auch in dieser Stadt, die leben ein gutes Leben. Also die versuchen, gerecht zu leben, so wie dieser Cornelius. Und Gott sieht aber, dass das nicht ausreicht, weil durch Werke wird niemand gerechtfertigt. Und jetzt Gott in seiner Liebe sagt, ich will aber, dass dieser Cornelius vor mir gerecht leben kann. Ich will, dass Cornelius mir nah sein kann. Ich will, dass Cornelius gerettet wird. Ich will, dass Cornelius ein Gerechter ist. Und wie kann das stattfinden? Und es fasziniert mich. Gott, der Allmächtige, schickt zu Cornelius einen Engel. Und dieser Engel erscheint Cornelius und sagt zu Cornelius, Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und deine Almosen gesehen. Ist das nicht ein Zeichen, wie gut Gott ist? Gott sieht, dass dieser Mann gerecht leben will vor ihm, dass er ein gutes Leben führen will. Er sieht diese Intention seines Herzens. Er sieht, dass er das wirklich möchte. Und er sagt, aber Cornelius, das reicht nicht aus. Aber ich habe einen guten Freund, sagt der Engel, nicht ganz so, ist rein interpretiert, Petrus, und sende Männer zu diesem Petrus. Und dieser Petrus wird kommen und der wird dir erklären, wie du vor Gott gerecht und vollkommen leben kannst. Hol diesen Petrus. Er wird dir sagen, was dich vor Gott gerecht macht. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Menschen, die an Gott glauben, die eine Gottesfurcht haben und sagen, ich will eigentlich ein gutes Leben führen und Gott will ihnen sagen, wie sie vor Gott gerecht werden können. Weil Werke machen es nicht. Sprich, er lässt Petrus holen. Gott hat auch schon zu Petrus gesprochen. Er hat zu Petrus gesagt, Petrus, es werden Leute zu dir kommen. Geh mit diesen Leuten mit. Das sind feine Leute. Die werden dich zu einem römischen Hauptmann mitnehmen und dort erzähl das Evangelium, erzähl die gute Botschaft, erzähl ihnen, wie man vor Gott gerecht wird. Und das können wir lesen in Apostelgeschichte immer noch 10. Und zwar Vers 12, ich lese das mal vor. Entschuldigung, Apostelgeschichte 11, Vers 12. Der Geist aber sagte mir, also Petrus sagt es, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese 6 Brüder mit mir und wir kehrten in das Haus des Mannes ein. Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen und sagen, also der Engel sagt, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Das ist so faszinierend. Der Engel sagt zu ihm, sende, lass Petrus holen und Petrus wird zu dir Worte sprechen und er wird dir erklären, wie du gerettet werden wirst. Das heißt, ich sehe deine Gebete, ich sehe deine Almosen, ich sehe, du willst von mir gerecht sein, aber du musst eine Botschaft hören, durch die du gerettet werden wirst. Und jetzt ist die Frage, vor was eigentlich gerettet werden? Das Interessante ist, wir leben unser Leben einmal. Und die Bibel sagt uns, wenn wir gestorben sind, wird jeder Mensch irgendwann mal vor Gott, vor seinem Leben, für sein Leben Rechenschaft ablegen. Und das Problem ist, dass Schuld und Sünde von Gott, dass die Konsequenz davon Strafe ist. Und jeder Mensch, auch wenn er gute Dinge vorzuweisen hat, nehmen wir mal Cornelius. Hat Cornelius gute Dinge vorzuweisen? Interaktiv? Ja. Cornelius hat gute Dinge vorzuweisen. Almosen, Gebete, fromm und gottesfürchtig. Aber sind wir uns einig, dass wahrscheinlich in Cornelius' Leben genauso wie in deinem und in meinem Bereiche sind, die einfach nicht gut waren, die nicht gerecht waren und die Anteil dieser Bosheit haben, womit wir es in dieser Welt zu tun haben, einfach so. Die Welt ist böse. Und jeder einzelne von uns, das ist das große Problem, war ein Teil dieser Bosheit in dieser Welt. Ganz oft fragen Leute, hey, warum lässt Gott all das Böse zu? Weißt du warum? Weil er Menschen zulässt. Und Menschen sind die, die böse Dinge tun, die Dinge tun, die falsch sind, die Sünde sind und die Menschen von Gott trennen. Und jeder Einzelne wird für sein Leben eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen. Und alles, was nicht gut war, alles, was Schuld war, was Sünde ist, was uns von Gott trennt, dafür müssen wir, gibt es eine Strafe. Und davor will Gott retten. Der gerechte Gott, der Sünde und Schuld richten wird und bestrafen wird, will gleichzeitig, dass du diese Strafe nicht abbekommst. Hört sich doch fast ein bisschen schizophren an, oder nicht? Also der Richter sagt, ich muss Ungerechtigkeit und Schuld und Sünde strafen, aber ich liebe dich so sehr, dass ich nicht will, dass du diese Strafe abkriegst. Die Strafe ist Tod und Trennung von Gott. Einer wahrscheinlich der bekanntesten Verse in der Bibel ist Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt und damit dich und mich geliebt, so sehr hat Gott Cornelius geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit er für uns gestorben ist, für unsere Schuld. Sprich, Gott muss Sünde bestrafen und Gott wird Sünde richten. Aber er will nicht, dass wir gerichtet werden, dass wir bestraft werden. Und das ist genau diese Botschaft. Der Engel sagt, Cornelius, deine Werke sind gut, deine Werke sind gerecht, fromm, gottesfürchtig, Almosen und Gebet. Aber es gibt Dinge in deinem Leben, dafür müsstest du eine Konsequenz tragen. Und hey, hör zu. Davor will Gott dich retten. Und jetzt ist die Frage, wie rettet Gott Cornelius? Wie errettet Gott Cornelius und wie macht er Cornelius gerecht? Ich mache jetzt den Gag mit dem Beamer nicht nochmal. Also schlagt bitte mit auf. Apostelgeschichte, immer noch. 10, Vers 39. Wir sind jetzt an der Stelle, wo Petrus in das Haus von Cornelius kommt. Sagt Cornelius, und es betrifft jeden Einzelnen von uns heute, nichts kann dich vor Gott gerecht machen. Du hast bestimmt gute Dinge vorzuweisen, wie Cornelius. Aber was macht dich gerecht vor Gott? Was rettet dich? Und jetzt sagt Petrus, hey, ich gebe dir die Botschaft. Ich lasse dich wissen, was dich rettet. Und er liest ihm und er predigt Folgendes. Apostelgeschichte 10, Vers 37. Ihr kennt die Sache, die angefangen hat in Galiläa, durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jetzt. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen all dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den, diesen Jesus, haben sie umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Sie haben Jesus umgebracht, sie haben ihn gekreuzigt. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, sagt Petrus. Petrus ist 3 Jahre lang mit Jesus gelaufen. Sie wussten, er ist irgendwie der Retter der Welt. Aber sie wussten nicht, wie diese Rettung aussieht. Und ihr bester Freund, mit dem sie 3 Jahre unterwegs waren, plötzlich wird er ans Kreuz genagelt und stirbt wie ein Verbrecher. Und sie haben es nicht verstanden. Wieso stirbt jetzt derjenige, den sie für den Retter der Welt gehalten haben? Wieso verreckt er elendig an diesem Kreuz? Und nach 3 Tagen erleben sie, wie Jesus auferweckt wird, wie er zu ihnen kommt und er sagt, ihr sollt Zeugen sein, ihr sollt verkündigen Folgendes. Er hat ihn aus den Toten, als er aus den Toten auferstanden war, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er, Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Petrus sagt Folgendes. Petrus sagt, wir sind Zeugen und wir verkündigen. Und er sagt, hey, ich verkündige eindringlich. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das sagt er zu Cornelius, der an diesen Gott geglaubt hat, der versucht hat, vor Gott gerecht zu sein. Er sagt, Cornelius, wenn du vor Gott gerecht sein möchtest, es ist gut, dass du Almosen gibst. Gott hat sie gesehen. Es ist gut, dass du betest und in die Synagoge gehst. Gott hat es gesehen. Aber gerecht macht dich nur eins. Dass du darauf vertraust, dass die Dinge, die in deinem Leben falsch gelaufen sind, dass du die Sünde, die in deinem Leben ist, die Schuld, die in deinem Leben ist, dass du vertraust, dass Gott dir vergibt. Du wirst gerecht, indem Gott deine Schuld vergibt. Du wirst nicht gerecht durch Taten. Kein Mensch wird durch Taten gerecht. Du wirst gerecht vor Gott, weil Gott deine Schuld vergibt. Und was hat Jesus gemacht, um uns die Schuld vergeben? Er hat die Strafe, die du und die ich verdient haben, am Kreuz auf sich genommen. Er ist da verreckt, unschuldig, damit ich nicht sterben muss, damit ich nicht die Konsequenz von Sünde tragen muss. Und das ist, was er zu Cornelius sagt. Cornelius, du brauchst Vergebung. Und dieser Jesus ist für dich gestorben und auferstanden, damit deine Schuld vergeben ist. Und der Römerbrief sagt uns, wer das in seinem Herzen glaubt und wer das mit seinem Mund bekennt, was glaubt? Glaubt, dass er Schuld in seinem Leben hat, dass er Vergebung braucht, dass er glaubt, dass Gott ihm diese Vergebung schenkt und dass das Mittel, durch das Gott diese Vergebung freigesetzt hat, der Tod am Kreuz ist. Eine Torheit für alle, die nicht glauben, aber Gottes Kraft für die, die ihr Vertrauen da reinsetzen. Dass Gott mich in eine tiefe Verbindung mit ihm holt, weil er alles, was mich von ihm trennt, am Kreuz bezahlt hat und mir ewiges Leben schenkt und ich gerettet bin vor Gericht. Gott will jeden Menschen vor Gericht retten. Gott muss die Welt richten und wird sie eines Tages richten für all die Bosheit. Aber sein Herz voller Liebe und Barmherzigkeit ist so viel größer, dass er für alle einen Weg gemacht hat, wie sie errettet werden können vor Gericht. Das war Cornelius. Wir sind fast am Ende. Es gibt auch einen Mann, von dem können wir in Lukas lesen, 23, Vers 39, der war kein fatzgerecht. Nicht wie Cornelius, Almosen und Gebet. Der Typ hat es wilder getrieben als alle anderen, war ein Räuber und ein Mörder, nimmt man an, sodass er am Ende seines Lebens zum Tode verurteilt worden ist. Und Gott hat gesehen, warum er ein Mörder und ein Verbrecher war. Und obwohl er sein ganzes Leben in Sand gesetzt hat, wollte auch Gott diesem Verbrecher und Mörder die Chance geben, Vergebung zu empfangen und errettet zu werden vor Gericht und ewiges Leben zu bekommen. Und Gott sorgt dafür, dass dieser Verbrecher, der sein ganzes Leben in Sand gesetzt hat, neben Jesus gekreuzigt wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal aufschlagen. Lukas 23, Vers 39. Jesus wird gekreuzigt. 2 neben ihm, 2 Verbrecher. Einer sagt Folgendes. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Dieser Begriff war damals klar. Bist du nicht dieser Retter? Bist du nicht dieser Messias, der Erlöser, der kommen soll? Könnt ihr euch das vorstellen? Der Retter der Welt hängt am Kreuz und er sagt, hallo? Bist du nicht der, der 3 Jahre lang behauptet hat, dass er der Retter ist? Der Messias, der Erlöser? Was hängst du am Kreuz, Alter? Wenn du der Retter der Welt bist, dann zeig uns das mal. Komm runter von dem Ding und räum hier mal auf. Rette dich selbst und uns. Er dachte, dass er gerettet wird, wenn Jesus von dem Kreuz runterkommt und ihn auch runterholt von dem Kreuz. Und er hat nicht verstanden, dass seine Errettung genau darin besteht, dass er da am Kreuz hängt. Er dachte, die Errettung wäre, wenn er vom Kreuz runterkommt und ihn auch runterholt. Und er hat nicht verstanden, dass seine Rettung darin besteht, dass der Erretter, der Erlöser der Welt am Kreuz hängt und für seine Schuld stirbt. Und der andere hängt auf der anderen Seite von ihm. Und er sagt, der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, dass du im selben Gericht bist? Und wir, also wir zwei Verbrecher, mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Verbrecher hat sein ganzes Leben in Sand gesetzt. Und er kann es irgendwie, weiß er auch nicht, warum er jetzt gerade weiß. Und das ist der Heilige Geist, der Menschen einfach zeigt, wie sie gerettet werden können. Der Heilige Geist kommt zu ihm und sagt ihm, hey, deine Rettung ist, wenn du dein Vertrauen auf diesen gekreuzigten Mann setzt. Und er hat sich wahrscheinlich nicht, er hatte wahrscheinlich keine perfekte Theologie, er konnte wahrscheinlich nicht genau erklären, das Einzige, was er versteht in dem Augenblick, dieser Mann kann mich retten. Und er sagt, hey, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt so viel, rette mich. Rette mich. Und Jesus sagt zu ihm Folgendes. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann hat sein ganzes Leben in Sand gesetzt, hat nichts vorzuweisen vor Gott. Kein Werk, kein Gebet, keine Almosen, nichts. Das Einzige, was er hat, ist, zu Gott zu schreien, bitte vergib mir und rette mich. Und was sagt Gott? Nichts lieber als das. Du wirst der Erste, der durch meinen Tod gerettet ins Himmelreich hineinkommt. Was für eine Ehre für einen Verbrecher. So ist der Gott, an den wir glauben. Er ist der Liebhaber dieser Welt, der Ungerechtigkeit richten muss, aber dessen Herz so groß ist, dass er jeden Einzelnen sucht, der 99 sitzen lässt, um das eine Schaf zu finden, um dich zu finden, wenn du da draußen irgendwo rumrennst und noch nicht weißt, dass du gerettet bist. Das ist der König, an den wir glauben. Und gut, dieser Verbrecher konnte sich nicht mehr taufen lassen, aber normalerweise, wenn jemand gläubig geworden ist und das erlebt, dass Gott ihn rettet, dann ist der nächste Schritt, dass er sagt, ich lasse mich taufen. Das ist das, was Jesus einfach befohlen hat. Er sagt, hey, wenn ihr gerettet worden seid, wenn ihr euch bekehrt habt, wenn ihr das erlebt habt, dass Jesus eure Schuld bezahlt, wenn ihr erlebt habt, dass er für eure Sünden eingestanden ist am Kreuz und ihr diese Errettung annehmen wollt, dann lasst euch taufen. Und jetzt gebe ich euch einfach 2, 3 ganz kurze Punkte über die Taufe und dann dürft ihr erzählen und dann gehen wir zum Festakt über. Der Taufe. Taufe, wenn wir errettet werden, Jesus sagt von sich selber, er ist Herr und Retter. Den Anteil Retter haben wir gerade angeschaut. Die Rettung beinhaltet, ich nehme Jesus als Erlöser an, ich sage, ich brauche diese Errettung, aber es hat gleichzeitig mit der Entscheidung zu tun. Es gibt keine Errettung, ohne die Entscheidung zu sagen, ich nehme dich auch an als meinen Herrn. Du sollst der König in meinem Leben sein. Bisher haben wir unser Leben gelebt, dass wir auf dem Thron sitzen, wir die letzte Instanz sind, wir alle Entscheidungen treffen, sagen, hey, ich will über mein Leben regieren und agieren, ich will alle Entscheidungen treffen. Zu Jesus kommen, zu Gott kommen, bedeutet zu sagen, Gott, ich möchte dir erlauben, dass du über mein Leben regierst, du sollst der Chef in meinem Leben sein. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Deswegen ist dieser erste Schritt zur Taufe, ein Punkt ist wirklich, es ist ein Gehorsamsschritt. Gott sagt, wenn du das erlebt hast, diese Errettung, lass dich taufen. Sprich, Taufe ist ein Gehorsamsschritt, zu sagen, ja, das, was ich empfangen habe, das möchte ich in einem konkreten Akt des Gehorsams sichtbar machen. Es ist definitiv was, was ein Zeichen ist vor Menschen. Hey, ich gehöre jetzt auch zu Jesus. Es ist eine Reinwaschung von Schuld. Die Bibel, auch in Apostelgeschichte 2, als Petrus die Pfingstpredigt hält, sagt, wenn wir uns taufen lassen, also wenn wir euch gleich ins Wasser untertauchen, ich hoffe, es ist nicht zu kalt, aber es ist auch kein Wellness, sondern Sterben. dann ist das ein Bild, dass wir quasi sagen, er wäscht uns rein von Schuld. Also alles, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, da, wo wir Vergebung, er wäscht uns einfach rein. Er wäscht uns rein. Alles Alte ist vergangen. Und wenn wir hochkommen, ist das ein Bild, also wir sterben mit Jesus Unser altes Leben stirbt, unser altes Leben, was unabhängig von Gott war, was von Schuld gekennzeichnet war, wo wir Sünder waren. Die Bibel nennt alle, die nicht mit Gott leben. Auch ein Cornelius, der viele gerechte Taten hatte, war ein Sünder vom Status her. Wenn wir getauft werden und untergetaucht werden und auferstehen, dann stehen wir als neue Menschen auf, als eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Sünde ist reingewaschen und es ist wirklich eine neue Schöpfung. Es ist nicht nur ein nettes Bild, es passiert etwas ganz Neues. Das Entscheidende ist die Bekehrung. Taufe, ohne was ich, Bekehrung, kannst du in die Tonne kloppen. Aber Taufe mit Bekehrung schafft etwas ganz Neues. Es wird was ganz Neues. Du wirst, stehst in Christus auf, du bist eine neue Schöpfung in... Ich habe sie irgendwo gesehen. Es ist was ganz Neues. Du stehst in Christus einfach auf in diesem Augenblick. Die anderen Punkte sind kurz, die lasse ich unter den Tisch fallen. Das ist, was ich auch über den Verteiler geschickt habe, könnt ihr euch nochmal nachlesen. Es ist ein Zeichen, wie im Alten Testament, die Juden haben sich damals beschneiden lassen, die männlichen Nachkommen. Es ist ein Bundeszeichen. Es ist ein Zeichen, dass wir in einen Bund eintreten mit Gott. Dass du sagst, Gott, ich will, dass nichts mehr uns trennt, die Symbolik, und ich trete in einen Bund ein mit Gott. Ich will nah mit dir leben, mein Leben gehört dir und ich will eine ganz neue Art von Leben leben, nämlich eng und tief verbunden mit Gott. Es ist damals in der Apostelgeschichte, wir haben das beim Multiplikatorentreffen am Donnerstag auch besprochen, es war damals auch der erste Schritt, um dann in die Gemeinde hineinzukommen. Es heißt, die Leute bekehrten sich, ließen sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. Also es ist Eintritt in die Familie Gottes. Es ist der Abschluss des echten Bekehrungsgeschehens, es ist ein Reinigungsbad, es ist eine Einkleidung, Galater 3,27, denn so viele von euch in Christus getauft worden sind, die haben Christus angezogen, also Neuschöpfung. Es ist die Tür zur Gemeinde, Akt des Gehorsams, ein großartiges Zeugnis für uns alle und für euch alle. Und dieser Punkt, der ist auch ganz interessant, mit diesen letzten zwei Punkten möchte ich schließen. Es ist die Abgrenzung auch zu einer gerichtsreifen Welt. Dazu nur ein Satz. Taufe ist wirklich auch ein Schutz. Die Bibel verwendet ganz viele Bilder und Gleichnisse, um Taufe auf den Punkt zu bringen. Und es sagt auch, es war wie Noah, den Gott gerettet hat, als Gericht auch über die Welt kam. Und Taufe ist auch ein Schutz vor Gericht in dieser Welt. Es ist wirklich ein, wo Gott uns in seinem Leib schützt und Dinge auch uns nicht erreichen können. Es ist das gleiche Bild, was wir auch lesen. Und das ist mein letzter Punkt. Ihr kennt, oder die von euch, die das Alte Testament kennen, die Juden, die aus Ägypten herausreisen, ja, durchs Rote Meer hindurch. Und der Pharao, sie sind durchs Wasser durch und der Feind geht ins Wasser hinein, aber durchs Wasser konnte er nicht mehr mit hindurch. Sprich, es ist wirklich ein Abschneiden, auch vom alten Leben, von Kräften, auch der Finsternis und von dem, der uns hasst. Es gibt nämlich Gott und es gibt auch einen Menschenmörder, den Feind, einen Teufel, der Menschen hasst. Und Taufe ist auch hier ein Schutz und ein Abtrennen von diesem Wirken, von diesem alten Leben. Deswegen, es ist nicht nur eine Symbolik, nicht nur ein Akt des Gehorsams, sondern Taufe ist wirklich, hat Kraft und Power. Und deswegen taufen wir als Gemeinde auch nicht nur mit einem Klecks Wasser auf den Kopf, sondern wir tauchen richtig unter und holen euch wieder raus. Wir taufen keine Kinder, weil wir sagen als Gemeinde, wir wollen, dass jeder Einzelne diese Entscheidung trifft, dass er aus Glauben sich taufen lässt. Und wir sagen auch, dass es quasi bedeutet, wer zur Gemeinde gehört, einer sein muss, der getauft sein muss im Wasser durch Untertauchen und Auferstehung. Auferstehung, also aus dem Wasser wieder raus, Auferstehung. Ich hoffe nicht, dass jemand durch Schockstarre hier im Wasser dann wirklich auferstehen muss. Genau, so viel zur Taufe, warum und was Taufe bedeutet. Und jetzt fände ich es cool, wenn ihr einfach kurz persönlich erzählt und wir einfach nochmal alle konzentriert zuhören, ihn es ganz leicht macht. Und ihr einfach nochmal erzählt, vielleicht fängst du an, Cori, warum ihr euch taufen lasst.
Ja. Also ich bin jetzt fast 10 Jahre schon mit Jesus unterwegs und lasse mich trotzdem erst jetzt taufen. Warum ist das so? genau. Also ich wurde als Baby schon getauft, weil meine Eltern halt so gemacht. Und dann halt ungefähr vor 10 Jahren war das dann so, dass ich eine Gruppe von Menschen kennengelernt habe, die mir gezeigt haben, wer dieser Jesus eigentlich wirklich ist und dass ich zu diesem Jesus eine Beziehung haben kann. Und als ich diese Menschen gesehen habe, wusste ich, boah, das will ich auch. Ich möchte auch so nah bei Jesus sein. Ich möchte auch so mit Jesus reden und mit ihm so leben, so eng mit ihm einfach zusammen sein. Und dann habe ich diesen Jesus einfach mit in mein Leben reingenommen. Und zu dem Zeitpunkt, als Jesus in mein Leben kam, war mein Leben echt an einem Tiefpunkt angekommen. Ich war 14 Jahre alt damals, war in der Schule, totaler Außenseiter, bin jeden Tag mit Angst in die Schule gegangen. Und das war dann nach den Sommerferien, bin ich dann halt mit Jesus zusammen in die Schule gegangen. Und mich konnte trotzdem noch keiner leiden, aber Jesus war bei mir. Und Jesus war mein bester Freund, Jesus hat immer neben mir gesessen. Und seitdem ich mit Jesus lebe, ist jedes Jahr immer schöner geworden. Also echt die ganzen 10 Jahre, jedes Jahr war schöner als das andere. Und ich glaube, was das Leben schöner gemacht hat, waren nicht die Umstände unbedingt, sondern dass in diesen 10 Jahren meine Beziehung zu Jesus echt gewachsen ist. Dass ich immer näher zu Jesus gekommen bin. Und das ist das, was mein Leben schön macht. Eigentlich nur, dass Gott bei mir ist. Alles andere gibt mir nichts im Leben. Eigentlich ist es nur Gott. Und in den letzten Jahren habe ich immer wieder über dieses Thema Taufe nachgedacht. Überlegt, okay, du bist als Baby getauft worden. Ist es das, was in der Bibel steht? Ist es das, was Jesus gemeint hat? Ist das Taufe gewesen oder nicht? Und vor ein paar Monaten war das halt so, dass Gott mir nochmal ganz deutlich gesagt hat, Cori, du weißt eigentlich alles. Geh diesen letzten Gehorsamsschritt. Mach das jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Genau, darum lasse ich mich heute taufen und ich will, dass alle Welt das weiß.
Also, ich bin auch eigentlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin auch konfirmiert und getauft worden, bin dann lange, lange Zeit vor Gott eigentlich weggerannt, habe immer so das Gegenteil von dem gemacht, was meine Eltern für gut gehalten haben und was auch wahrscheinlich von Gott gesehen aus gut und richtig war. Habe halt gedacht, ich weiß es besser und ich kriege mein Leben alleine besser hin und viel cooler. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es halt einfach meistens leere Versprechungen waren, die einem die Welt einfach so gegeben hat, und bin dann irgendwann zurückgekommen zu Gott. Und es war einfach so cool, weil der hat nicht da gestanden und hat gesagt, da habe ich ja schon immer gesagt, hättest du mal auf mich gehört, würdest du jetzt nicht in der Scheiße sitzen, sondern der hat einfach, also ich war dann in der GADW zum Anfang und ich stand oft so im Gottesdienst und habe gedacht, der ist einfach wie so, der macht die Tür auf und sagt, komm rein, du bist immer noch willkommen, so egal was du gemacht hast halt. Und also das ist jetzt so 1,5 Jahre ungefähr her. Und ich habe halt oft drüber nachgedacht, weil als ich mich damals habe taufen lassen, war es halt echt, also da war ich, wenn ich 14 oder so, war es halt echt, ich musste mich halt taufen lassen, damit ich konfirmiert werden kann. Aber es war halt keine Herzensentscheidung und das hat mich echt traurig gemacht, lange Zeit, weil ich dachte, okay, es war halt, man ist halt einmalig so eine Taufe und es ist halt schade, dass ich halt einfach nicht so mit dem Herzen dabei war. Ja, und dann fing halt die Cori an, darüber zu erzählen, dass sie auch schon getauft ist. Und dann habe ich mal den Pastor gefragt, ob das denn geht, sich ein zweites Mal taufen zu lassen. Ja, und deswegen lasse ich mich heute halt taufen, um das wirklich nochmal festzumachen. Also die Bekehrung und echt das alte Leben, so mal von mir, das von mir beherrschte Leben quasi, wo ich denke, ich weiß, wie ich es mache, einfach abzugeben an Gott, dass er halt echt einfach Chef ist. Und alles Alte vergeht mit der Taufe.
Okay, lasst es uns so machen. Wir gehen alle gemeinsam irgendwie vor. 5 beten für Sonne. Dann tauchen wir beide. Dann dürfen
die Wassertemperatur mit Handauflegung.
Und dann fände ich es toll, wenn wir für beide richtig beten. Sie volle Kanne segnen. Ja. Wir fangen mit Cori an, dann darf sie raus, sich an, und dann darfst du gleich hineinkommen. Ist das okay? Ja. Auch gern die Fotoapparate.
Ja. Foto.
Komm, wir hören mit dir starten.
Oh, dann weiß ich schon, was ich mir bekomme.
Oh, I can't believe it.
Freiwillige vor! Irgendjemand, der überführt ist?